Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Vor gut 8 Jahren, am 25. April 2018, bricht für das Zürcher Unterland, der Ort, wo ich aufgewachsen bin, eine Welt zusammen. Der EHC Kloten, seit 56 Jahren ununterbrochen Teil der höchsten Schweizer Eishockey-Liga, verliert. Steigt ab. Trauer, Enttäuschung, kollektives Köpfe hängen lassen. Ein Moment ohne Hoffnung, wie uns das folgende Video sehr schön aufzeigt.
Ja, Matthias Bieber, ich weiss, es ist momentan brutal schwierig, um etwas zu sagen. Haben Sie gleich ein paar Worte für uns?
Ja. Nein, Moment, keine Ahnung. Ja.
Es ist ein Overtime-Treffer, ist das noch bitterer dazu, oder? Können Sie irgendetwas sagen? Zu dem Spiel vielleicht auch?
Ja, es ist schwierig jetzt gerade. Ja, es ist gerade echt verschissen auf Deutsch gesagt. Ja, im Moment ist es gerade sehr schwierig. Sorry.
Merci.
Hoffnungslosigkeit in einem Video ausgedrückt, sieht, glaube ich, so aus. Dankbarerweise hat sich aber wenige Jahre später, im Jahr 2022, das Blatt gewendet. Der EHC Kloten spielt um den Aufstieg in die Nationalliga A. Und tatsächlich, mit einem 1:0-Sieg gelingt der ersehnte Aufstieg. Gemeinsam mit Freunden stand ich damals in der Fankurve, ein originales Bild von damals, und die Freude, ich kann euch sagen, die war grenzenlos. Wildfremde Menschen, die wurden vor Freude umarmt. Es war ein kollektiver Jubelschrei, eine feiernde Masse, die einfach den Moment genoss. Alle Lebenssorgen, die waren weit weg. Es zählt nur der Moment der unfassbaren Freude und die Hoffnung, dass jetzt alles besser wird. Dass man nicht mehr unterklassig ist. Dass man endlich wieder zur nationalen und internationalen Elite gehören wird. Und vielleicht magst du dich ebenfalls an so einen Moment der Freude erinnern. Einen Moment, wo die Freude so unhaltbar war, dass jeder und jede in deinem Umfeld sie gespürt hat und du von Hoffnung erfüllt wurdest, von Hoffnung, dass jetzt alles besser kommen wird. Tausch doch kurz oder erzähl doch kurz deinem Nachbarn, deiner Nachbarin einen solchen Moment der Freude, den du erlebt hast. So viel Freude. So viel Freude in diesem Raum. Ich wage es kaum, euch zu unterbrechen. Und exemplarisch, als so ein Beispiel der Freude, möchte jemand seine Freudengeschichte mit uns teilen. Der darf sehr gerne oder die darf sehr gerne kurz nach vorne kommen.
Merci. Ich bin Silvia Und ich habe eine Freudengeschichte zu erzählen, die mir sehr tief geht. Und zwar habe ich eine Krankheit, die wieder in den Schub gekommen ist. Und das war sehr mühsam gewesen. Hat mit dem Darm zu tun. Und ja, ist wirklich schlimm gewesen. Und dann habe ich dürfen mit den Ältesten beten, Krankengebet, Krankensalbung. Und Jesus hat es geschenkt, dass ich da frei sein von dem Schub. Halleluja.
Vielen Dank, Silvia, für das Teilen dieser Geschichte, dieser Freude. Wir starten heute, Iris hat es bereits gesagt, in eine neue Predigtserie zum Thema Freude, die von innen kommt. Und es wird eine Serie sein, in der wir in das Leben eines Menschen eintauchen, der voller Freude war und voller Hoffnung. Es wird eine Serie sein, die uns herausfordert, unsere eigene kulturelle und gesellschaftliche Prägung zu hinterfragen. Eine Serie, die uns durch die Passionszeit begleitet und zu Ostern hinführt und schließlich zu einem Leben voller Freude. So ein Leben voller Freude hatte Paulus, der Schreiber des neutestamentlichen Briefes an die Gemeinde, an die Kirche in der griechischen Stadt Philippi. Und er schreibt in diesem Text: Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann, und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Wow! Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz hörst, aber für mich tönt dieser Satz irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gemäß dem jährlich erscheinenden Hoffnungsbarometer der Universität St. Gallen befindet sich das Hoffnungsniveau in der Schweiz auf moderatem bis hohem Niveau, jedoch sinkend. Ich begegne älteren Menschen, die die Hoffnung, dass es dieser Welt und ihren körperlichen Beschwerden besser geht, aufgegeben haben. Spannend ist aber auch, dass vor allem die jüngere Generation der Blick in die Zukunft von Pessimismus geprägt ist. Ich habe euch da eine Statistik, eine Grafik aus dem Generationenbarometer mitgebracht, der uns aufzeigt, wenn wir diesen roten Kreis betrachten, dass keine einzige Generation in der Schweiz so pessimistisch in die Zukunft schaut wie die 18- bis 35-Jährigen, wie meine Generation. In Winterthur im Theater gibt es beispielsweise bald eine Aufführung zum Thema No Future, junge Menschen in der Krise. Wir sind mit dem Grundsatz aufgewachsen, dass das Leben ein stetiger Aufstieg ist. Alles werde besser, hat man uns gesagt. Und diesen Traum haben scheinbar Generationen vor uns gelebt. Unsere Eltern, die hatten ziemlich sicher ein schöneres und größeres Haus als unsere Großeltern. Die haben ziemlich sicher mehr verdient als unsere Großeltern. Unsere Eltern haben miterlebt, wie Kriege beendet wurden und die medizinische Versorgung besser wurde. Und ja, ich bin dankbar, dass auch meine Generation weiterhin viel Schönes und Gutes erleben darf. Und in der Schweiz leben wir dankbarerweise in einem Land mit viel Wohlstand und Sicherheit. Doch inzwischen scheint es, dass diese ständige positive Weiterentwicklung irgendwie nicht mehr vorhanden ist oder zumindest ins Stocken geraten ist und das allgemeine Gefühl von es wird immer schlimmer um sich zu greifen beginnt. Und nicht selten fehlen uns dann die Worte wie dem Hockeyspieler im Interview. Dann, wenn wir die News lesen, wenn wir den eingeschriebenen Brief öffnen und die Kündigung erhalten. Oder dann, wenn uns die ärztliche Diagnose mitgeteilt wird. Wir sind damit aufgewachsen, dass der Grund für den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft der Fortschritt ist. Die Medizin wird besser, also kann man sich auf die Zukunft freuen. Oder die Welt wird friedlicher, also kann man sich auf die Zukunft freuen. Wenn, dann. Wenn Fortschritt vorhanden ist, ja dann ist auch Hoffnung vorhanden. Unsere Hoffnung, sie ist so häufig an unsere Umstände geknüpft, an den Aufstieg des Lieblingsvereines, an die glückliche Familie, an die tolle Arbeitsstelle oder unsere Gesundheit. Wenn, dann. Doch dieses Eishockeyspiel hat mir zwei Herausforderungen genau dieses Denkens vor Augen gemalt. Erstens, es wird nicht immer besser. Ja, der EHC Kloten ist aufgestiegen, es gibt weniger solche sprachlose Interviews, aber seitdem sind wieder ganz viele Spiele verloren gegangen und die Fans haben sehr häufig Momente der Enttäuschung erlebt und waren weit weg vom Empfinden der Freude. Die Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter wurde nicht erfüllt. Und zweitens, wir sind unersättlich. Kaum hat man etwas geschafft, da steht schon auch das nächste Ziel vor Augen. Kaum ist man aufgestiegen, da will man den Titel holen oder was auch immer. Das nächste, wenn, dann, es kommt bestimmt. Als Menschen knüpfen wir unsere Hoffnung an unsere Umstände. Aber das wird uns nicht nachhaltig Hoffnung und Freude verleihen. Denn Finanzkrisen beispielsweise haben uns aufgezeigt, dass der Kontostand nicht die verlässlichste Grundlage für unsere Hoffnung ist. Und täglich fährt hier an der Stammi mindestens einmal ein Krankenwagen mit Blaulicht vorbei und zeigt uns somit auf, auch unsere Gesundheit, sie ist äußerst zerbrechlich. Kann man überhaupt nachhaltige Hoffnung finden oder ist das Leben nicht vielmehr eine Ansammlung von Zerbrüchen, bis wir hoffnungslos und desillusioniert am Ende sind? Gibt es Hoffnung, die unabhängig von unseren Umständen ist? Ich habe ziemlich zu Beginn dieser Predigt einen Bibeltext gelesen und der hat mit folgendem Satz begonnen. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Man könnte meinen, dass dieser Satz von einer Person stammt, die aktuell gerade so richtig auf Wolke 7 schwebt, irgendwie den Aufstieg des Lieblingsvereines miterlebt hat oder eine Person, die ein wunderschönes Zuhause hat, eine traumhafte Wellness-Oase, die in finanziellem Überfluss lebt und traumhafte, perfekte Freundschaften und Zweisamkeit lebt. Dieser Satz, der stammt von Paulus. Er hat ihn im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Und zu diesem Zeitpunkt war sein wunderschönes Zuhause ein muffiges und modriges Gefängnis. Zu diesem Zeitpunkt war seine traumhafte Wellness-Oase und die vielen erhaltenen Massagen nichts anderes als Folter und Misshandlung. Zu diesem Zeitpunkt war sein finanzieller Überfluss darin begründet, dass er seit langem wieder einmal eine Spende erhalten hat. Und zu diesem Zeitpunkt bestand seine traumhafte Zweisamkeit daraus, dass er 24/7 an einen Wächter gekettet war. Sprich, nicht einmal beim Gang auf die Toilette war er alleine. Und trotzdem sagt nun dieser Paulus oder ist dieser Paulus hoffnungsvoll, schaut hoffnungsvoller in die Zukunft, als ich das so häufig tue. Paulus erscheint also den Schlüssel für nachhaltige Freude und Hoffnung gefunden zu haben. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn dieser Paulus so zuversichtlich, trotz seinen eigentlich hoffnungslosen Lebensumständen? Und ich möchte es mal so formulieren. Christliche Hoffnung erhält man nicht durch die Veränderung der Umstände, sondern durch den Vorgeschmack der Gemeinschaft mit Gott. Die christliche Hoffnung, sie hofft nicht auf die Veränderung der Lebensumstände. Sie hofft nicht darauf, dass morgen einfach alles schön und gut sein wird. Paulus, er hat nicht gehofft, dass alles besser wird. Er war sich absolut bewusst, dass er sterben könnte, ermordet werden könnte. Seine Hoffnung war nicht, dass die Welt durch uns Menschen in einen paradiesischen Ort verwandelt wird. Ja, die Bibel ist vielmehr schonungslos ehrlich. Ich staune immer wieder, wie realitätsnah die Bibel ist. Darin begegnen uns Texte von Menschen, die in heftigsten Krisen stecken und das entsprechend auch ausdrücken. Nicht einmal jeder Psalm endet fröhlich. Psalm 88 beispielsweise endet absolut hoffnungslos. Gewisse Texte, sie zeigen uns auf, eigentlich gibt es nicht viel Hoffnung für diese Erde, für diese Welt. Psalm 14 beispielsweise schreibt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und deswegen werden wir in den Psalmen auch regelmäßig dazu aufgefordert, unsere Hoffnung nicht auf diese Welt oder Fürsten oder Regierungen zu setzen. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Ist übrigens einer meiner Lieblingsbibelverse, den ich sehr gerne bei meiner Schwiegerfamilie zitiere. Sie wohnen im Fürstentum Liechtenstein. Aber ich glaube, diese Texte haben eine sehr tiefe Bedeutung. Sie zeigen uns nämlich auf, egal wie rosig das Wahlkampfversprechen ist, keine Regierung wird Himmel auf Erden aufrichten. Und genau deswegen besteht die christliche Hoffnung nicht darin, dass sich unsere Umstände zum Guten wenden. Und so besteht die christliche Hoffnung auch nicht aus Hoffnung in uns Menschen, in eine bestimmte Regierung oder in uns selbst, sondern die christliche Hoffnung hofft auf Jesus. Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott ist. Und dieser Jesus wird nun in diese Welt hineingeboren. Das heißt, Gott, der absolut perfekt ist, er kommt in das Schlechte und Hoffnungslose dieser Welt hinein. Er sieht unsere Sorgen, er sieht unsere Ängste, unsere Hoffnungslosigkeit, weil er sie selbst erlebt hat, weil er sie kennt. Gott ist Mensch geworden, Jesus hat man ihn genannt, um uns Hoffnung zu geben. Sein Ziel war aber nicht, uns ständig Aufstiegsfreuden zu schenken, einfach schöne Momente zu schenken, sondern sein Ziel war, uns nachhaltige Hoffnung und Freude zu bringen, zu schenken. Gott, er hat nämlich wie viele von uns vielleicht auch die Hoffnung in die Menschheit aufgegeben. Er hat gemerkt, dass er noch so lange warten könnte, es wird nicht wirklich besser. Es wird immer wieder zu Streit kommen zwischen Nationen und in Familien. Es wird immer wieder zu Verletzungen kommen und so oft sind wir Menschen der Auslöser, der Grund des Problems. Und eine Lösung, die man jetzt machen könnte, wäre ja, man löscht halt die Menschheit aus. Ohne Menschen gäbe es keine Kriege mehr. Und so radikal diese Aussage auch tönt, es gibt aktuell gerade doch einige junge Menschen, die genau eigentlich dies befürworten. Sie haben sich so, dem sogenannten Birth Strike verschrieben, dem Geburtenstreik. Es sei unverantwortlich, in eine so friedlose Welt ein Kind zu setzen. Und zusätzlich würde dies auch noch massiv CO2 produzieren und dementsprechend den Klimawandel fördern. Ohne Menschen würde es der Welt besser gehen. Ohne Menschen keine Krise. Das ist die Grundaussage. Spannenderweise hat Gott sich nun aber nicht für die Auslöschung der Menschheit entschieden, sondern er wollte den Grund des Problems lösen und wurde deswegen Mensch. Statt die Menschheit zu vernichten, hat er alle Vernichtung auf sich genommen. Das Kreuz, es erinnert uns daran, dass Jesus all unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Sünden auf sich genommen hat und stellvertretend für uns die Vernichtung getragen hat, durchlebt hat. Ja, selbst Gott erkennt selber diese Momente des Kopfhängenlassens. Als Jesus an diesem Kreuz, an einem Kreuz hing, hat er ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Gott, er verschließt also nicht seine Augen vor dem Leid, sondern er begibt sich ins Leid, erlebt und durchleidet das Leid, die absolute Hoffnungslosigkeit. An Karfreitag erinnern wir uns daran, an den Moment, wo sich absolute Finsternis auf die Erde gelegt hat, absolute Hoffnungslosigkeit um sich greifen wollte. Aber Karfreitag braucht immer ein Aber. Aber ein paar Tage später kommt Ostern. Karfreitag und Ostern, die beiden, die gehören einfach zusammen. Auf jeden Karfreitag ist bisher noch ein Ostern gefolgt. Und Ostern ist der Moment, der uns Christen hoffnungsvoll macht. Paulus drückt in einem anderen Brief dies sehr schön aus. Er schreibt: Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und so kann man sagen, die christliche Hoffnung ist nicht eine kurzfristige Aufstiegsfreude, sondern nachhaltige Auferstehungsfreude. Diese Freude, dieser Hoffnung, dass auch wir wie Jesus auferstehen werden, wenn wir an Jesus glauben. Dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern dass es eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt, auf ein Leben bei Gott, voll von Gutem und voll von Schönem. Und genau deshalb kommt es Paulus eigentlich nicht so darauf an, ob er diese Gefangenschaft überleben wird oder nicht. Er sagt selber: Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Das Wichtigste für Paulus ist also die Gemeinschaft mit Gott. Darauf freut er sich. Er hofft darauf, für immer bei Gott sein zu dürfen. Bei dem, der sagt: Ich werde all eure Tränen abwischen. Da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr sein. Und so ist die ewige Gemeinschaft mit Gott dann tatsächlich der Ort, in dem es im Gegensatz zum Aufstieg des EHC Klotens tatsächlich nicht mehr besser wird, weil es einfach das Schönste und Beste ist. Und zweitens, wir uns nichts Besseres mehr vorstellen können. Es wird kein Wenn, Dann mehr geben, sondern es ist der Ort, der in jeder Hinsicht perfekt ist. Und genau deswegen kann Paulus etwas später in diesem Bibeltext sagen: Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Paulus ist kein Spinner. Er ist auch nicht lebensmüde geworden, sondern sein größtes und höchstes Lebensziel ist es, bei Jesus zu sein, diese Beziehung mit ihm zu haben. Ich war mal an einer Geburtstagsgrillparty und da habe ich einen Bodybuilder kennengelernt. Ganz faszinierende Menschen. Ich glaube, in dieser Sportart gibt es nicht so schöne Auf- und Abstiege. Schade eigentlich. Aber was mich an ihm beeindruckt hat, ist, wie sehr sein Leben, sein komplettes Leben auf diesen Sport ausgerichtet ist. Während wir da unsere saftigen Steaks und Grillkäse gegrillt haben, unsere Chips gegessen haben, saß er da mit 2-3 Eiern, etwas Brot und ganz ehrlich, er hat mir richtig leid getan. Er hat absolut alles diesem Ziel unterordnet, damit er am Tag X an seinem Bodybuilder-Wettbewerb dann auch tatsächlich bereit ist. Und genauso könnte man auch das Leben als Christ beschreiben. Keine Angst, wir dürfen weiterhin mehr als Brot und Eier essen. Aber auch als Christ geht es darum, unser Leben völlig auf ein Ziel auszurichten, nämlich auf diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir die haben, dann haben wir das Wichtigste. Dann haben wir Beziehung mit dem, der echte Freude schenkt. Und genau deswegen erhält man christliche Hoffnung in der Gemeinschaft mit Gott. Dieser Gemeinschaft, die hier auf Erden bereits ein Vorgeschmack auf die ewige Gemeinschaft mit Gott ist. Und Gott, er ist nicht wie unsere Umstände. Er ist kein Fähnchen im Wind, unzuverlässig, weht es mal in die eine oder in die andere Richtung. Nein, Gott ist zuverlässig. Er hat alles dafür gegeben, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und er verspricht uns sogar, dass selbst wenn wir untreu sind, er doch treu bleibt. Das ist unser Gott. Und Paulus war voll auf diesen Gott ausgerichtet. Und genau deswegen konnte er an anderer Stelle sagen: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Aussage von Herzen sagen zu können, ist nichts Einfaches. Das, was Paulus da fordert, das fordert mich heraus. Dann, wenn Leute aus meinem Umfeld in Lebensumständen drin sind, die ich niemandem wünschen würde. Oder dann, wenn ich an einem offenen Grab stehe. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Diese Worte sind dann noch einmal besonders herausfordernd. Manchmal aber auch besonders tröstend. Und weil diese Worte so herausfordernd sind, können sie nicht einfach von der Bühne her befohlen werden, sondern es ist etwas, das Gott uns schenken muss. Selbst Paulus hat dies so erlebt. Philipper 1, 19. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Weil ihr für mich betet. Wir brauchen also einander. Wir erhalten unsere Hoffnung unter anderem dann, wenn Mitchristen für uns beten. Selbst der Apostel Paulus, dieser große Missionar, hat Menschen gebraucht, die für ihn gebetet haben. Denn ich weiß, dass am Ende von allem meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Paulus war nicht so selbstherrlich, dass er gedacht hat, er schafft es allein. Wenn wir um Gebet bitten, dann sind wir nicht schwach, sondern ehrlich. Und wenn wir für uns beten lassen, dann zeigen wir damit auf, unsere Hoffnung für die Zukunft, sie besteht nicht auf Umständen, beruht nicht auf Umständen, die beruht nicht in mir selbst, sondern auf dem, der Gebet hört, auf Gott. Und genauso geht der Satz dann auch weiter, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Im Endeffekt ist alle Hoffnung und alle Freude im Leid nicht etwas, das wir krampfhaft machen müssen. Manchmal habe ich gedacht, dass ich, wenn ich Christ bin, so immer lächelnd durch das Leben laufen muss. So als würde ich in einem ständigen Moment der Aufstiegsfreude leben. Nein, die Bibel tut nicht so, als wäre immer alles in Ordnung. Sie fordert uns nicht dazu auf, immer zu lächeln. Das Leben als Christ, es kennt auch Tränen. Ja, manchmal Freudentränen, aber auch Tränen der Trauer, des Schmerzes. Als Christen sollen wir sogar mitweinen mit den Weinenden. Aber Gott, er will uns eine Perspektive über unsere Umstände hinaus schenken. Er will mit dir in deinen Umständen sein, dir zur Seite stehen. Und er will dir eine Hoffnung schenken, die nicht in unseren Umständen begründet ist, sondern die von innen kommt, die von dem kommt, der in uns drin lebt, die uns vom Heiligen Geist geschenkt wird. Es gibt Momente, da geht es uns wie diesem Hockeyspieler. Momente, in denen wir sprachlos sind. Ich weiß nicht, welche Schicksalsschläge dich sprachlos werden machen. Ich mag mich noch gut daran erinnern, wie ich innerhalb von kurzer Zeit zunächst einmal am Grab meines Onkels stand. Wenige Wochen später stand ich am Grab meines Großvaters. Und kurz darauf war klar, dass meine Großmutter einen unheilbaren Krebs hat. Und ich mag mich noch daran erinnern, wie ich, als ich diese Nachricht erhalten habe, die Türe geschlossen habe. Ich bin auf die Knie gesunken und war sprachlos, aber weinend zu Gott gegangen. Ich weiß nicht, was die Situationen sind, die dir die Hoffnung rauben, die dich sprachlos machen und deine Augen mit Tränen füllen, deinen Kopf hängen lassen. Christliche Hoffnung erhalten wir nicht, wenn sich unsere Lebensumstände verändern, sondern der Bibeltext von heute Morgen weist uns auf zwei Punkte hin, wie wir Hoffnung finden, so dass wir unseren Kopf nicht mehr hängen lassen müssen. Hoffnungsvoll werden wir dank unseren Mitmenschen. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Seit knapp 2 Jahren darf ich als Armeeseelsorger tätig sein, junge Männer und Frauen im Militär begleiten. Und was mich dabei am meisten schmerzt, ist, dass so viele Menschen niemanden in ihrem Umfeld haben, dem sie tatsächlich vertrauen können, dem sie ihre tiefsten Gefühle zeigen können. So häufig sitzen mir Männer gegenüber, die mir sagen, schauen Sie, diese Tränen oder das, was ich Ihnen jetzt sage, das hat noch nie jemand gehört, noch nie jemand gesehen. Nicht einmal meine eigene Freundin. Und wir Männer sind vielleicht besonders unbegabt, darin Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und so möchte ich mich selbst, uns alle herausfordern, wer sind die 2 bis 3 Personen in unserem Umfeld, die mitbekommen, wenn wir wieder mal unseren Kopf hängen lassen, wenn wir hoffnungslos werden? Wer sind die Freunde, Seelsorgenden und geistlichen Eltern, die mit dir mitweinen und für dich beten, dich zu Gott bringen? Und Gebet führt mich zum letzten und wohl entscheidendsten Punkt für christliche Hoffnung. Karfreitag und Ostern erinnern uns daran, dass selbst die hoffnungsloseste Situation nicht das Ende der Geschichte ist. Jesus, er war von Gott verlassen, er hat den Kopf hängen lassen und ist umgeben von Hoffnungslosigkeit gestorben. Aber das war nicht das Ende der Geschichte, sondern an Ostern kommt nicht eine Aufstiegsfreude, sondern eine Auferstehungsfreude. Das bedeutet, dass wenn wir uns im Gebet an den wenden, der selbst die absolute Hoffnungslosigkeit mit Hoffnung füllen kann, mit Freude füllen kann, wir zu dem kommen, der wirklich Dinge verändern kann. Und so wende dich also nicht nur an Mitmenschen, sondern an Gott. Sprich ein Gebet. Nimm eine Sela-Karte. Am Infodesk hat es noch Exemplare für dich. Und stoppe so ganz bewusst für einen Moment. Lass Umstände los und ankere dich bei Gott. Ein Gebet, ein Innehalten bei Gott wird nicht zwingend unsere Umstände verändern. Ja, Gott kann das. Wir haben es zu Beginn in dieser Freudengeschichte gehört. Gott kann Umstände verändern. Aber nicht immer verschwinden unsere Depressionen, unsere Prüfungsängste und finanziellen Sorgen. Aber ein Gebet führt uns zu Gott, dem Gott, der uns durch seinen Geist beistehen will, mit uns durch das Leben, durch jedes Hoch und jedes Tief gehen will und der am Kreuz bewiesen hat, dass er bereit ist, unsere Hoffnungslosigkeit zu tragen, sodass unser Kopf sich nicht mehr unter dieser Last nach unten neigt, sondern wir Erleichterung erleben und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. In eine ewige Zukunft, in der Gott sorgt, dass Leid und Böses keinen Platz mehr haben, sondern nur noch Gutes und Schönes für alle Ewigkeit vorhanden sein wird. Und so wünsche ich dir, dass du zusammen mit Paulus festhalten kannst. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht.